Ich erstellt habt, so als ob wir auf Distanz sind. Und einige von euch sind ja noch ganz hinten, haben sich ganz bewusst hinten hingesetzt. Ja, ich hoffe aber, dass du alles mitbekommst, weil ich mag normal so in die Pupillen ein bisschen hineinschauen, damit ich einen Kommentar mitbekomme, aber ich sehe von euch nicht so vieles, also nur lauter hübsche Gesichter, aber eure Pupillen sehe ich gar nicht so gut. Aber liebe Geschwister, es freut mich, dass wir jetzt über das Wort uns Gedanken machen dürfen. Denn die Informationen, die wir gehört haben, von denen gibt es ja sehr, sehr viel. Sie sind ja auch wichtig, von Bedeutung. Aber noch wichtiger ist das, was wir in der Heiligen Schrift lesen. Denn sie ändert unser Leben. Sie ändert unser Herz, unser Denken, unsere Einstellung. Wie es in Römer 12, Kapitel 12, Vers 1 heißt. Wenn es um die Einstellung geht des Menschen, so kann keiner eingreifen. So können wir es nicht einfach mit Gewalt, versucht man es. Auch das russische Regime hat das versucht. Und trotzdem, da kann man nicht verändern, weil es nur Gott kann. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wir haben doch eben ein schönes Lied gesungen, nicht wahr? Ich kann nicht schweigen. Ich hoffe, dass wir alle zumindest mit überlegt haben. Ich kann nicht schweigen, das heißt über das, was ich erlebt habe. Oder kennt ihr das andere Lied noch? Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, kennt er ja, auch ein lebendiges Lied, wenn man es richtig gut mit Musik begleitet. Wisst ihr, wenn man etwas erlebt hat mit Gott, wenn Gott mich verändert hat völlig im Denken und im Handeln, sollte ich darüber schweigen? Liebe Freunde, diese Frage stelle ich mich immer wieder. Soll ich darüber schweigen, wenn Gott in meinem Leben etwas zum Guten verändert hat? Habe ich überhaupt das Recht zu schweigen? Oder sollte ich das immer wieder hinausposaunen? Im guten Sinne meine ich. Weitergeben. Durch unterschiedliche Methoden. Ob ich schweige, handle oder rede. Aber ich kann es durch mein Leben, weil Menschen sollen wissen, Gott hat mein Leben verändert. Nun, aber zu meiner Frage, die ich noch nicht gestellt habe. Darf ich dich heute fragen, wofür schlägt dein Herz? Ich wiederhole. Wofür schlägt dein Herz? Die Sache mit dem Herzen ist ja sehr merkwürdig, nicht wahr? Das Herz ist so in etwa wie eine Faust, ist nicht so sehr groß, aber es sorgt dafür, dass Tausende und eventuell im ganzen Leben Millionen von Liter Blut durchgepumpt werden. Und das immer in Bewegung hält. Das ist das Leben des Menschen. Und immer wieder kontinuierlich wird es geschlagen, also regelmäßig. Außer wenn wir etwas kränklich sind, dann kann es auch mal etwas anders aussehen. Aber sonst steht das Jahr für Jahr, Monat für Monat, Sekunde für Sekunde. Liebe Freunde, das Herz ist dafür da, damit Menschen leben, damit Menschen sich bewegen können, damit sie in Aktion treten können, damit sie einfach da sind, dass sie vorhanden sind, dass sie existieren. Aber dieses Bild, das Herz, wird auch etwas für etwas gebraucht als Symbol. Wisst ihr, wofür es noch gebraucht wird? Ich spreche jetzt nicht über Jugend nur. Die kennen das Herz noch ein bisschen in einer anderen Sicht. Aber wofür könnte man das Herz noch als Symbol gebrauchen? Selbst die Bibel spricht davon. Viele Bücher sprechen davon. Wofür?
Liebe.
Für Liebe zum Beispiel, ja. Aber allgemein formulieren wir es so. Wenn ein Mensch für etwas brennt, wenn er für etwas steht, wenn er von etwas überzeugt ist, wenn er Zeit investiert, Nerven investiert, alles, was er so an seiner Macht hat, dann brennt sein Herz doch für etwas. So sagt man zumindest, oder? Dann schlägt sein Herz. Ich kann mich gut erinnern, das war jetzt vor ein paar Jahren, da sind wir unterwegs gewesen, ein junger Mann flog mit mir nach Südamerika. Und ihr wisst ja, nach Südamerika ist ein bisschen weiter zu fliegen als innerhalb von Europa. Man fliegt so circa 13, 14 Stunden in einem durch. Also man hat sehr viel Zeit, sich zu über etwas zu plaudern zum Beispiel. Und wir flogen und ich merkte plötzlich, dieser junge Mann, den ich vorher gar nicht kennengelernt hatte, der sprach immer wieder über bestimmte Themen. Wisst ihr, worüber er sich Gedanken machte? Wie man Länder kauft und Länder verkauft. Wie man Viehzucht betreibt und sie mästet, das ganze Vieh, und dann wiederum verkauft, also Geld macht. Das war ein Businessman, also ein Geschäftsmann. Und ich als normaler Mensch, ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich habe früher mal vielleicht die Kuh gemolken oder vielleicht die Kuh auf die Weide gebracht, das Kind in Russland, aber ich kenne mich da gar nicht aus und ich weiß nicht, wie man das messet. Ich weiß, gut, verkaufen könnte ich noch gut, das wahrscheinlich. Ich mag handeln. Aber sonst kenne ich mich da nicht aus. Ich bin nicht kompetent dafür. Und plötzlich spricht dieser junge Mann stundenlang, wie man Ländereien kauft, verkauft. Wie man Vieh züchtet und verkauft und Geld macht. Und dann habe ich im Stillen mir schon gedacht und gewünscht, aber auf der Reise nach Hause wieder zurück, wieder 13, 14 Stunden fliegen, hoffentlich wird er dann andere Themen mal anschneiden. Was meint er? Worüber spart dieser junge Mann? Über Vieh, Viehzucht, Ländereien. Wisst ihr, ich wurde so müde. Sag das nur bitte nicht weiter, soll unter uns bleiben. Nein, wisst ihr, ich bin begeistert von etwas, was dieser Mann tat. Und er hatte eine gute Eigenschaft. Und diese eine Eigenschaft, die habe ich mir rausgepickt. Was meint ihr denn, wovon bin ich so begeistert gewesen? Ich merke, euer Computer arbeitet, aber ihr wollt nicht reden. Ach, du bist eine gute Schwester, wenn du arbeitest mit mir heute. Ja, genau richtig. Seine Begeisterung. Man nennt das im Deutschen Leidenschaft. Viele Jugendliche kennen diese Leidenschaft in der Liebe und so weiter. Wir auch. Wir kommen ja auch nicht zu kurz. Aber diese Leidenschaft fehlt vielen Christen, von dem zu berichten, was sie erlebt haben. Liebe Freunde, diese Leidenschaft, diese Motivation fehlt bei vielen Christen. Und viele Christen, ich möchte euch nicht kritisieren, aber die schaue ich einfach an und sie sehen alle so ernst, so fromm aus. Und ich weiß gar nicht, ob sie begeistert überhaupt noch sind von Gott oder nicht. Liebe Freunde, uns fehlt es, dass wir begeistert sind. Und wir dürfen sonst wie alt werden, aber wir können das mal hinausstrahlen und hinaussagen, was wir erleben mit Gott. Ich meine, wieso schweigen wir darüber? Wir sehen ja selbst was anderes. Ich sollte nicht schweigen. Und dieser Mann, der hatte gerade eine Leidenschaft für das, wofür ich überhaupt keine Leidenschaft empfinde. Aber ich merkte, diese Leidenschaft, die sollten wir Christen haben und ich vor allem denen auch. Ich sollte überzeugt sein von dem, was Gott hier mitzuteilen hat. Und nämlich in unserer Sprache, in vielen unterschiedlichen Übersetzungen. Aber wir schweigen oft, liebe Freunde. Jesus kannte verschiedene Leute. Er begegnete vielen Menschen, in Gruppen, einzelne Personen. Und wir lesen das immer wieder in den Evangelien. Und ich möchte einige Gedanken äußern. Und bevor ich das äußere, möchte ich kurz einen Abschnitt lesen mit euch, nämlich Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, ich werde eine sehr bekannte Geschichte jetzt lesen, in der Elberfelder Übersetzung lese ich das, die wir eigentlich alle kennen. Aber ich möchte trotz allem das wiederholen und damit du zum Nachdenken kommst über das, was hier eigentlich im Text geschieht. Versuch es an dich oder auf dich anzuwenden und stell dir immer wieder die Frage, was hat dieser Text mir heute mitzuteilen? Und gib persönlich Gott eine Antwort und nicht deinem Lebenspartner oder deinem Ehepartner, deinen Freunden, sondern gib Gott heute eine Antwort und überprüf dich selber. Ich lese ab Vers 17 bis 22. Da geht es um den reichen Jüngling. Geschichte, die wir alle kennen. Und als er, nämlich Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott oder einer Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Bisher. Ein bekannter Text, nicht wahr? Eine Geschichte, die wir wahrscheinlich seit Kindheit auf kennen. Aber was will heute uns dieser Text mitteilen, liebe Freunde? Der erste Gedanke bei mir ist, nämlich in Verse 17 und 18. Da geht es um eine Begegnung. Liebe Freunde, wenn wir Menschen begegnen, dann haben sie oft eine Wirkung auf uns. Ich habe neulich noch vor ein paar Tagen mit einer Nachbarin mich unterhalten und sie ist so in dem Bereich Homöopathie, Akupunktur und Seelenmassage und so weiter, ist sie sehr bekannt bei uns. Das ist ihr Beruf. Sie verdient sich ihr Geld damit. Und dann fragte sie persönlich mal, wie ist das eigentlich, wie sind die Ergebnisse, wenn du mit Menschen übst, arbeitest, sprichst, Psychotherapie betreibst und alles Mögliche anwendest, auch zum Teil aus der Natur, weil es ja Heilkunde auch zum Teil ist. Dann sage ich, wie ist eigentlich so das Ergebnis? Werden Menschen alle gesund? Naja, sagt sie, nein, eigentlich nicht. Ja, kommen wenigstens einige zurück und sagen, du, hat mir gut geholfen. Doch, das gibt's schon. Und dann sage ich, weißt du, ich kenne eine Methode. Ich habe etwas, das immer hilft. Und wenn Menschen nicht mehr wissen, zu wem sie gehen sollen, dann kommen sie und ich kann ihnen etwas mitteilen, das ich nicht produziere, die Ehre nicht auf mich nehmen kann, sondern ich habe eine Antwort und ich kann es ihnen geben und das wird immer helfen. Ihr solltet ihre Augen sehen. Sie müsste wahrscheinlich gedacht haben, der Mann, der muss viel verdienen. Liebe Freunde, wenn wir eine Begegnung mit Gott haben in unserem Leben, dann ändert sich Gravierendes. Ich kann mich gut erinnern, als wir nach Deutschland kamen, ich war sehr jung. Ich war Teenager, wurde Jugendlicher. Und in diesen Jahren wollte ich einfach probieren und ausleben, was es hier in Deutschland gibt. Als junger Mann, der einfach aus Russland kam und dem vieles verboten war da. Und ich begann die Diskotheken zu besuchen und die Kneipen. Und das war so mein Leben. Liebe Freunde, ich habe viele Freunde gehabt. Ich mag Gesellschaft. Ich mag Kontakte mit Menschen. Aber ich war lange nicht immer glücklich. Ich hatte nicht Frieden. Ich hatte nicht den tiefen Frieden, den ich heute verspüre seit Jahrzehnten. Menschen können viel besitzen. Menschen können vieles haben. Menschen können Begegnungen haben mit Menschen, aber da ändert sich nichts oder manchmal sogar zum Schlechten, eventuell auch manchmal zum Guten. Aber diese Begegnungen mit Menschen unter uns, es zwingt uns etwas hin. Oder es prägt uns, es erzieht uns, wir verändern uns. Aber es ändert unsere Einstellung nicht für das ewige Leben. Und hier geschieht genau das Gegenteil. Hier sehe ich, wie Jesus einen jungen Mann begegnet, einer von vielen. Übrigens, wisst ihr, wer das überhaupt war, dieser junge Mann? Weiß das jemand von euch? Wer war dieser junge Mann? Ich mag, wenn er mit mir so ein bisschen arbeitet. Die junge Schwester hat schon mit mir gearbeitet, jetzt seid ihr dran. Was meint ihr, wer war diese Person? Ein reicher Mann. Gut, stimmt, ein reicher Mann. Der war doch jung, oder? Und schon reich. Aber wer war er noch? Wenn wir jetzt Matthäus-Evangelium dazu ziehen würden, Lukas-Evangelium, dann würden wir mehr wissen von ihm. Nämlich, er war einer der Obersten. Das sind Theologen gemeint, der damaligen, des ersten Jahrhunderts. Das waren Theologen, das waren Schriftgelehrten, Pharisäer, die sehr viel wussten. Sie hatten vieles zum Teil auswendig gelernt, was wir heute nicht lernen. Zum Teil die ganzen Gesetze wurden, die Tora wurde auswendig gelernt. Männer, die einfach Bescheid wussten und Menschen beraten haben. Und dieser Mann begegnet jetzt Jesus. Und liebe Freunde, das Interessante ist, dass dieser Pharisäer selbst in einem Risiko sich befindet, aber er versucht eine Frage, eine einzige Frage Jesus zu stellen. Und was meint er, was ist das für eine Frage? Nämlich Vers 17. Guter Lehrer oder Rabbi, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die junge Generation von uns heute fragen würde, was liegt so am Herzen bei dir? Was würdest du gerne wünschen oder wovon träumst du? Dann würden die meisten wahrscheinlich eine Antwort geben oder auch Fragen stellen, die aber nicht so eine Frage sein würden. Bin ich mir überzeugt. Wenn du es nicht glaubst, versucht mal einfach eine Umfrage zu starten innerhalb des Zentrums von eurer Stadt. Versuch es. Und du wirst dich wundern. Ob Frauen oder Männer, man träumt viel. Und wir dürfen ja auch träumen, ist ja nicht verboten. Auch nicht von Gott. Aber sie träumen von Dingen, die uns bereichern, die uns schöner machen, besser gestalten lassen das Leben, wo wir nicht uns sorgen müssen um gewisse Dinge. Aber es geht immer wieder um das Materielle. Selten um das Geistige oder um das, was mich weiterbringt. Dieser junge Mann, er stellt Jesus eine einzige Frage. Und übrigens, Jesus ist ja auf dem Weg, wisst ihr wohin? Nämlich seinen Passionsweg anzutreten. Das heißt, er geht aus Berea oder Perea, wie es genannt wird, geht er Richtung Jerusalem, um den Leidens- und Todesweg in Anspruch zu nehmen. Er weiß, er lebt nicht lange. Und jetzt auf diesen letzten Etappen seines Lebens begegnet ihm ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der gut Bescheid weiß über die ganze Heilige Schrift aus dem Alten Testament. Die ganzen Geschichten des Judentums. Er kennt sie. Und dieser Mann kommt und stellt ihm eine einzige Frage und sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Du sagtest doch eben, es war ein reicher Mann, oder? Und das stimmt. Es war ein sehr reicher Mann. Er hatte sehr viele Güter. Mir scheint so, er stellt die Frage, um etwas Konkretes zu hören als Antwort. Und eventuell stelle ich mir vor, könnte er sie ja erkaufen. Er könnte bezahlen dafür, denn er hatte ja viele Güter. Oder was meint ihr denn? Er hat die Möglichkeit zumindest. Aber er spricht nicht vom Bezahlen, sondern er sagt etwas anderes. Schaut mal genau in den Text hinein. Er sagt nämlich, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben kaufe? Erbe. Das heißt, als Geschenk bekomme. Der war schon ziemlich schlau, der Mann. Der wusste, hier geht es nicht um etwas kaufen. Das kann man sich nicht erkaufen, liebe Freunde. Sondern hier geht es um das ewige Leben, was mit unserem Verstand nicht definiert werden kann und geschweige denn begriffen werden kann, versucht er zu suchen. Etwas, und er sagt konkret, zu erben. Ich stelle mir vor, wir Russlanddeutsche, vor allem die meisten unter uns, ich meine, dass manche hiesige Deutsche auch vielleicht unter uns sind, weiß ich nicht genau, aber ich stelle mir das so vor, es wäre zumindest sehr gut. Wisst ihr, wir, wenn wir jetzt hören würden, wir würden Erben sein von irgendjemand. Ich weiß nicht, würdest du nicht schnellstens dich auf den Weg machen? Also ich schon. Ich würde mich informieren. Was ich damit tun würde, ist eine andere Frage, nicht wahr? Die Jugendlichen haben schon immer parat gute Pläne. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen würde. Aber ich würde mich auf den Weg machen, wenn es um Erbschaft geht. Liebe Geschwister, dieser Mann, er begegnet Jesus oder Jesus begegnet ihm und er macht sich Gedanken über eine einzige Frage. Und darüber staune ich. Das fasziniert mich einfach. Ich stelle mir vor, diesen Schriftgelehrten als junger, intelligenter, reicher Mann, was ja der Text selber sagt. Er kommt zu Jesus, was ja die ganzen Theologen damals nicht hatten, und stellt diese Frage. In diesem Moment, wenn andere ihn gesehen hätten aus der Gesellschaft oder von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dann hätte er sein Image, sein Ansehen hätte er verloren. Versteht ihr, was ich meine? Warum? Weil er eigentlich sich ja sehr gut auskannte. Wieso kommt er mit theologischen Fragen zu ihm? Und wie ein Kind kommt er zu ihm und stellt ihm die Hauptfrage aller Fragen des Lebens. Er stellt keine Frage, was Reichtum anbetrifft, was soziales Wesen anbetrifft, was die Psychologie anbetrifft, keine Fragen. Er spricht auch nicht über theologische Dinge, sondern nur diese eine Frage, weil sie ihn beschäftigt. Liebe Geschwister, darf ich euch noch ein bisschen herausfordern? Ich möchte, dass ihr mitdenkt. Was meint ihr? War dieser Mann überzeugt, dass er das ewige Leben hatte oder die Heilsgewissheit, sagen wir heute? Was meint ihr? War er überzeugt davon? Ihr seid gut. Mit euch kann man noch eine richtige Bibelarbeit betreiben. Gefällt mir. Nein, selbstverständlich nicht, sonst hätte er die Frage gar nicht gestellt. Die wäre überflüssig gewesen. Dieser Mann kommt aber, und ich stelle fest, dieser Mann war reich, er war jung, er war intelligent, angesehen, eine Autoritätsperson in der Gesellschaft. Und er kommt, stellt eine einzige Frage, warum? Weil sein Herz unruhig war. Und davon bin ich mir ganz überzeugt. Sonst hätte er die Frage gar nicht gestellt. Und damit will gerade in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, Jesus gerade durch das Evangelium von Markus zum Ausdruck bringen, Menschen können reich sein, sie können vieles besitzen, in der Gesellschaft bekannt sein, Autoritätspersonen und so weiter, aber sie sind im Inneren unglücklich. So wie ich in meinen Jugendjahren. Vieles gehabt, aber unglücklich. Kein Frieden, kein Glück, was für die Ewigkeit bedeutet. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Ihr werdet mich wahrscheinlich gut behalten, ein Prediger, der viele Fragen stellt. Aber vielleicht komme ich nie wieder zu euch. Aber dann sollst du über diese Fragen nachdenken. Bist du ein Mensch, der glücklich ist in seinem Leben? Der überzeugt ist? Oder bist du ein Christ, der vielleicht selber manchmal nicht genau weiß, wo er steht, wo er dran ist? Er ist sich unsicher. spricht überhaupt nicht von Heilsgewissheit. Nein, weil man das Thema lieber nicht ansprechen sollte, weil es kann ja gefährlich für mich sein. Stellst du dir manchmal Fragen, ob du glücklich bist? Gehörst du zu den glücklichen Menschen, die diesen Frieden haben? Ihr ja. Eine einzige Person von allen. Nee, wir sind schon zu zweit, ich auch. Schwester, ich gehöre zu denen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mit mir die Ewigkeit verbringen wollt. Ich werde dort sein. Ich frage mich nur, ob du da sein wirst. Und ich erwarte dich. Liebe Freunde, lasst uns von dem erzählen, weitergeben und nicht für uns schweigen. Denn dieser Mann, er hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat sein Image einfach ins Korn geworfen wie eine Flinte. Und hat versucht, einfach alles zu riskieren, um zu wissen, habe ich das Heil oder nicht. Und er hat alles dran gesetzt. Und das fasziniert mich. Wie bei dem jungen Mann, von dem ich eben erzählte, ja nach Südamerika geflogen bin. Der konnte seine Themen auch nicht verschweigen. Er war damit gefesselt, begeistert. Aber diese Leidenschaft sollte ich und du haben, was das ewige Leben anbetrifft. Dieser Mann wusste, um was es ging. Und genauso wie auch damals der Synagogen, also Vorsteher oder ein Nikodemus oder ein Jairus, das waren alles Männer, die sehr gut die ganze Tora kannten, die Schriften aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, auch sie damals sagten genau wie ihr, Meister, Rabbi, gib mir eine Antwort auf meine Fragen. Und selbst wenn es in der Nacht ist wie Nikodemus in Johannes Kapitel 3, selbst der kam in der Mitternacht oder nachts zu ihm und stellt ihm auch diese Frage, wie kann denn eine Wiedergeburt geschehen? Es ist ja biologisch nicht fassbar, nicht wahr? Nicht nur Frauen, sondern wir Männer, auf jeden Fall, wir kapieren das gar nicht. Aber selbst Frauen steigen da nicht durch. Und dieser Nikodemus fragt Jesus, erklär mir das doch mal. Wie geschieht eine Wiedergeburt? Liebe Freunde, und darum geht's hier. Wie kann ich das ewige Leben erben? Schade, dass wir nicht in Zentralasien leben, weil die Uhr, die geht so schnell bei euch irgendwie. Ich habe aber noch einen zweiten Gedanken. Es gibt etwas Außergewöhnliches bei diesem Mann zu sehen. Und das fasziniert mich wiederum. Dieser Mann, er hat ja, wie ich schon sagte, Güter gehabt. Er hat ein gutes Ansehen gehabt. Er war eine Autoritätsperson. Und er kannte die Schriften gut. Er war ziemlich gut abgesichert. Und trotz allem, oder gerade weil er so ist, als junger Mann, kommt er zu Jesus und stellt diese Frage. Wieso erwähne ich das? Wieso betone ich das? Habt ihr schon mal junge Leute kennengelernt, die reich waren? Also ich kenne nicht. Wenn vielleicht Ausnahmen, aber meistens kommt man nicht so schnell zu Geld. Außer jemand hat es geerbt. Sonst nicht. Hier ist eine junge Person, die praktisch alles hat, wovon sonst junge Leute träumen. Aber mir fällt hier noch was auf. Jesus ist ja ganz schlau oder ganz weise. In Vers 19 sagt er, die Gebote weißt du ja. Weil er wusste die alle auswendig. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter und so weiter. Merkt ihr, die Gebote werden genannt, einer nach dem anderen. Und was meint ihr, kommen hier alle Gebote vor? Ich frage anders. Hat er die Gebote erfüllt oder nicht? Ja oder nein? Selbstverständlich, ja. Gut, dass er nicht ganz so zögert. Der junge Mann ist zumindest hier nicht. Er hat die Gebote befolgt. Liebe Freunde, versucht mal junge Menschen anzutreffen in unserer Gesellschaft, die irgendwo die Bibel mal gelesen haben oder eine Kirche, irgendwo was mitbekommen haben und es befolgt haben. Also ich kenne solche, wenn dann nur mit Ausnahmen. Und ich selbst habe es auch nicht gemacht. Ich bin dem gar nicht nachgekommen. Ich kann die Gesetze nicht erfüllen. Ich bin zu unstabil, ich bin zu sündig und zu fehlerhaft. Außer ich weiß nicht, wie es bei euch zugeht. Vielleicht seid ihr besonders gute Christen, Menschen. Aber dieser Mann sagt folgende Antwort. Herr, du weißt es doch, ich habe alles von Jugend auf erfüllt. Ich weiß nicht, glaubt er dem, was er sagt oder nicht? Glaubt er dem? Er sagt, ich habe es erfüllt. Oh, jetzt merke ich, es gibt einen geistigen Kampf bei euch. Was meint ihr? Jemand hat etwas geantwortet. Du glaubst es. Ah, er hat geglaubt. Glaubst du das, dass er das erfüllt hat? Ich Der ist so richtig diplomatisch, der junge Mann da hinten. Du glaubst schon, ja? Selbstverständlich, Leute, ihr habt keine Möglichkeit. Die Exegese wird es uns beweisen. Aus dem Kontext, der hat das erfüllt. Jesus widerspricht gar nichts ihm. Sonst hätte Jesus gesagt, du hast es nicht, du lügst. Das hat er oft gemacht. Und er sagt nicht, du lügst oder sonst was, sagt er, aber eins fehlt dir. Liebe Freunde, das waren 5 Gebote, wenn wir hier genau nachschauen. Und diese 10 Gebote, als Dekalog bekannt, die alle 10 wurden hier gar nicht erwähnt, sondern nur die erste Hälfte oder die eine Hälfte, die zweite eigentlich. So, und indem diese 5 Gebote erwähnt werden, weiß Jesus schon, die hat sie erfüllt. Und er widerspricht nicht. Und dann sagt er bei Jesus nämlich, er sagt, aber eins fehlt dir. Und was fehlt ihm, liebe Freunde? Nochmal was? Abhängigkeit von Gutem und hinten? Er soll alles verkaufen. Er war ja reich, nicht wahr? Liebe Geschwister, wenn wir mit Jesus eine Begegnung haben, dann ist es anders als mit Menschen. Ich habe viele Begegnungen mit Menschen und ich mag es. Es ist ein Reichtum im gewissen Sinne, wenn ich Menschen kennenlernen darf. Ob Christen oder nicht Christen. Es ist immer ein Reichtum. Du kannst etwas lernen, du kannst etwas sehen, du kannst etwas beobachten und staunst über das, wie original Menschen sein können, von Gott geschaffen. Aber es ist ein gravierender Unterschied, wenn du Jesus begegnest. Wenn du Gott begegnest und nicht irgendwann bei einer Bekehrung, nicht irgendwann zwischendurch, wenn du eine Erneuerung brauchst und wenn du kaputt am Boden liegst und Probleme hast und weißt nicht, wo hinaus, also bist du in einer Sackgasse und dann greifst du nach Gott und hoffst, dass er dir helfen wird. Liebe Freunde, hier geht es darum, wenn wir Gott kennenlernen, täglich und mit ihm kommunizieren in der stillen Zeit, ich meine jetzt nicht schlafen, ne, sondern stillen Zeit, man nennt das so, wenn ich mit Gott rede, wenn ich bete und einen engen Kontakt mit ihm habe, dann stelle ich fest, wie Gott an mir arbeitet und vieles verändert. Wenn ich so das Ganze mir anschaue, dann staune ich als zweiten Gedanken, dass dieser junge Mann es befolgt hat. Zumindest die Hälfte der Gebote. Er hat alles genau erfüllt. Darf ich mit euch mal so ein bisschen offener sein? Ich mag so die Offenheit. Keiner hört zu. Erfüllst du das, was du aus der Heiligen Schrift weißt, was du kennst? Tust du das? Gehst du Gott nach und bemühst du dich, gehorsam zu sein? Ihr bemüht euch, ja? Viele sagen das auch in der Firma, wenn sie sich bewerben. Ich bemühe mich, aber das ist eines der schlimmsten Dinge. Das heißt, indirekt gesagt, ich bemühe mich zwar, aber ich schaffe das lange nicht, ich tue es auch nicht. Nichts gegen die Schwester. Aber einfach nur mal so, dass wir kritisch denken, ja? Wisst ihr, ich bemühe mich schon seit Jahrzehnten und ich kann immer noch nicht gut genug sein. Ihr solltet nicht glauben, die Prediger sind immer gut. Wir haben Fehler, wir haben Sünden an uns. Aber das Gute ist doch dabei, liebe Freunde, wenn ich mich versündigt habe, was bei dir in deinem Leben wahrscheinlich auch vorkommt, gleich wie alt und wie lange du im Glauben steckst, wir dürfen zum Kreuz kommen und Dinge loslassen. Es ist vergeben. Du brauchst nicht mehr dran gedenken. Jugend, denk nicht daran, das mit Gott zu hadern, sondern ihr könnt einfach ablegen Dinge, die dich belasten, die dich Mühe machen und wo du in einer Sackgasse dich befindest. Und ihr älteren Geschwister, Senioren, ihr müsst es nicht mit euch tragen, denn ich weiß, wie viele Menschen oft 20, 30 Jahren eine Last mitschleppen und einfach nicht loswerden können, weil sie so belastend sind, weil sie sich schämen, etwas zu äußern. Und liebe Freunde, vor Gott sollte ich mich schämen, aber nicht vor Menschen, denn wir sündigen alle. Das sagt die Bibel wortwörtlich in Römer Kapitel 3. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieser Mann, er war ein Eiferer des Gesetzes, ähnlich wie Paulus in seiner früheren Zeit. Er war ein reicher Mann, Autoritätsperson, angesehen, er hatte alles und doch Unruhe im Herzen. Er kommt nun zu Jesus, erlebt mit ihm ein ganz persönliches, seelsorgliches Gespräch. Und es werden Dinge genannt aus dem Gesetz. Und er hat sie vorbildlich erfüllt. Alle, die zumindest hier genannt werden. Ist aber nicht das ganze Gesetz. Und jetzt kommt das sogenannte Fiasko. Also diese Scheitern oder dieses, wie nennt man das sonst noch in Deutsch? Ich weiß nicht. Ihr müsst mir helfen, Jugend. Fiasko, wie kann man das übersetzen? Fiasko. Also ein Scheitern, würde ich sagen, wenn jemand gescheitert ist. Ja, würdet ihr es auch so nennen können? Ich sag's mal so, ja? Ihr versteht. Wisst ihr, die ganzen Geschichten aus den Evangelien, wenn wir die lesen, und wenn ich das so vergleiche und auf die Waage setze, dann stell ich mir vor, diese Geschichte ist die traurigste aller Geschichten. Das Traurigste, was man sonst begegnen kann. Liebe Freunde, warum finde ich das? Und das ist mein dritter Punkt. Nämlich hier ist das sogenannte Fiasko eines jungen Mannes, der alles hatte und die Möglichkeit hatte, jetzt in dieser Zeit bei der Begegnung mit Jesus ein neues Leben zu beginnen, einen neuen Abschnitt seines Lebens zu beginnen. Er konnte Erneuerung erleben, auch wenn er schon mal gut, sehr gut war, aber er konnte noch besser werden. Nicht durch Leistung, sondern durch Gnade, weil es geerbt werden kann, das ewige Leben. Und hier heißt es, Jesus sagte, eins fehlte noch, nämlich, was hat er nicht befolgt? Welches Gebot? Könnt ihr mir helfen dabei? Ein Gebot hat er. Sehr gut. Sie könnten Theologen sein. Wisst ihr, sein Herz, es hat für etwas gebrannt. Er schlägte für etwas. Und er versuchte zwar, 5 Gebote zu erfüllen, hat sie auch nämlich erfüllt, vom Gesetz, vom Kontext her, aber sein Herz war nicht an Gott, sondern am Reichtum. Und das ist das erste Gebot. Wie heißt es da? Du sollst den Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, aus ganzer Seele, mit aller Kraft. 3 Dinge werden genannt. Und sein Herz war nicht an Gott gelegen. Es war schwammig. Er wusste zwar viel über Gott, er hat Menschen beraten, Menschen gute Ratschläge gegeben, aber er selbst hang am Materialismus. Liebe Geschwister, dieser Mann hatte jetzt vom Text her im Vers 22 die Chance, neu zu beginnen. Aber da heißt es, er ging traurig weg als Begründung nach dem Komma, denn er hatte viele Güter, viel Besitz. Liebe Geschwister, wir haben nur eine Person uns angeschaut, mit der Jesus eine Begegnung hatte. Es war eine wunderbare Person, eine einzigartige, die alles besaß, die alles in seinen Händen hatte, der fähig war, Karriere zu machen in seinem Leben als junger Mann. Und jetzt sagt Jesus, hör mal, du machst schon so viel Gutes, aber dieser Schritt fehlt dir noch. Und da geht es gerade um das Erbe des ewigen Lebens. Es geht um das ewige Leben, was ich und du mir nicht vorstellen können und nicht begreifen können mit unserem Verstand. Und Jesus gibt ihm eine Möglichkeit, entscheide dich. Es wird dir schwerfallen, aber entscheide dich. Und du kannst ab jetzt Neues beginnen. Und du kannst ein Segen werden für das ganze Volk des Judentums. Aber wo bleibt es? Wo liegt es, wo dein Herz noch dran ist? Liebe Freunde, wir, ich und du, wir hören das heute nicht von einem Prediger, sondern von Gott. Und Gott spricht zu mir und zu dir. Und er will einfach, dass wir neue Entscheidungen treffen. Und wenn wir bisher vielleicht gut gelebt haben als Christen, vielleicht sogar vorbildlich, aber in gewisser Hinsicht geschwiegen haben über das, was ich besitze. Liebe Freunde, das ist nicht Fehler, das sind Sünden, die wir begehen. Wir schweigen über das, was ich erlebt habe. Und ich weiß, es hört sich sehr krass an. Aber das sage ich ganz bewusst als Missionsmitarbeiter, weil ich weiß, wenn ich jemand verschweige, dass er eine Chance zum ewigen Leben hat und er verpasst es, dann bin ich nicht um ihn schuld, aber ich kann mitschuldig werden, weil Gott gibt mir die Möglichkeit und genauso dir. Und ich möchte dir heute nicht ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte dir Mut machen. Sag etwas, was du erlebst mit Jesus. Und liebe Freunde, wenn er wünscht, kommt mit mir mit auf die Reisen. Dann erzählt er es zumindest im Ausland, wenn er hier nicht wollt. Aber an sich sollte man hier beginnen und nicht im Ausland. Der Herr segne uns im Nachdenken über diese Frage. Amen.